Wir sind ja im Philipperbrief, immer noch Kapitel 2. Und ich denke, man muss sich immer vergegenwärtigen, was Paulus wollte mit dem Philipperbrief. Er schreibt ja eine Gemeinde, die an und für sich nicht die moralischen Probleme hatte, wie zum Beispiel Korinth. Sondern er schreibt eine Gemeinde, die an und für sich, wir haben ja gesehen, eine römische Kolonie war, wo bestimmte Ordnungen da waren, trotzdem eben der Kulteinfluss und das, was hier in der römisch-griechischen Welt vorhanden war. Aber er beschreibt ihnen einfach die wesentlichen Dinge der Nachfolge. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, dass er sagt, wir sollen nicht murren, wir sollen nicht zweifeln, wir sollen unsträflich lauter sein und das mitten in einer Welt, die völlig verkehrt ist. Eben um auch ein Zeugnis aufzurichten. Und jetzt in Vers 16 geht er weiter und sagt, in dem, also er sagt jetzt praktisch, wie man das macht, was er vorher wollte. Kein Zweifel, kein Murren, kein Bedenken, unsträflich sein, lauter sein. Wie man das macht, indem er das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Muss ich das mal vorstellen, Paulus sagt, ich habe euch beigebracht, was das Wort Gottes bedeutet, dass es inspiriert ist vom Heiligen Geist, griechisch Theopneustos, Gott gehaucht. Und jetzt sagt er, ich habe euch das beigebracht, wenn ihr jetzt das darbietet, was ich euch beigebracht habe, dann bekomme ich am Tag letztendlich des Christus, das heißt beim Preisgericht Jesu Christi, den Lohn. Und da sieht man, was er dem Wort Gottes für eine ungeheuer wichtige Rolle zuschreibt. Er sagt, ihr müsst das Wort des Lebens darbieten. Das Studienmanuskript ist heute so dick, das ist mal ganz einfach ein Grund, wenn ihr es einmal seht. Allein Blatt 3, alle diese Stellen sind genau das Wort, das hier vorkommt, nämlich das griechische Wort Logos. Das ist in der Regel das Wort für das geschriebene Wort Gottes, meint aber auch Sache, kann sogar Rechnung bedeuten, hat also große Bedeutung. In der Regel benutzt die Bibel zwei Worte. Das zweite kommt dann auf der vierten Seite. Und zwar, sie sagt einmal Logos und einmal Rhema. Logos ist in der Regel das geschriebene Wort. Rhema ist, wenn man das geschriebene Wort anwendet. Das ist dann das Rhema. Rhema kann auch Rechtssache oder amtlich oder verbindlich bedeuten. Auch im Hebräischen gibt es die Unterscheidungen. Da heißt zum Beispiel Davar entspricht unserem Logos. Das ist jetzt interessant, wenn man das einmal guckt. Er sagt jetzt, du sollst das Wort des Lebens darbieten. Um das zu tun, wenn du das jetzt einfach sagst, biete das Wort des Lebens dar, dann weiß ja schon mal kein Mensch, was hier gemeint ist. Also müssen wir es untersuchen von der Bibel her, was er meint. Was meint Paulus mit dem, das Wort des Lebens darbieten? Heißt es einfach predigen? Heißt es einfach verkündigen? Ich möchte, bevor wir uns die Bibelstelle ansehen und das Bibelstudium einsteigen, möchte ich zuerst etwas vorausschicken. Dieses Wort Logos, das hier steht in praktisch Vers 16, da heißt es, bei Wort steht Logos, bei Leben steht Zoe. Wenn man jetzt hingeht und das näher untersucht, dann findet man, dass dasselbe Wort, nämlich Logos, in Johannes 1,1 steht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Da sagt die Bibel ganz klar, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, ist das Wort. Das heißt, wenn er sagt, du sollst das Wort des Lebens darbieten, dann ist das zuerst schon mal eine Person. Wisst ihr, das geschriebene Wort ist eigentlich nur eine Darstellung einer reellen Person. Und wenn man Offenbarung 19,13 liest, da kommt es wieder. Das ist genauso wichtig, am Anfang beschreibt es Johannes und in seiner Offenbarung beschreibt das genauso. Da sagt er, da kommt jemand, ich lese ab 11, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue, der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Der ist begleitet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Das ist der Jesus, sein Gewand in Blut getaucht. Und er sagt, sein Name ist das Wort Gottes. Da haben wir jetzt wieder dieses ungeheure, er selber ist das Wort Gottes. Wisst ihr, und wenn jetzt praktisch die Bibel sagt, du sollst das Wort des Lebens darbieten, dann meint Paulus nicht nur, du sollst predigen irgendwas vom Wort Gottes, sondern dann sagt er, dann muss dieses Wort christozentrisch sein. Und dann muss es so wirken durch den Heiligen Geist, dass es tatsächlich Leben erzeugt. Das will er. Er will ja keine Theorie, sondern er will das Wort Gottes durchschlägt und Leben erzeugt. Und dann nochmal eine Stelle, bevor wir weitergehen, 1. Korinther 4, 6. Damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Er sagt praktisch, du darfst über dieses geschriebene Wort nicht hinausgehen. Das Wort Gottes ist, ich sag's mal, ungeschützt, eine schriftliche Darstellung Jesu Christi und seines Erlösungswerkes, auch seines Leibes, der ganze Heilstatsache. Und die Bibel sagt, du darfst über das nicht hinausgehen. Das ist das, was Gott wollte. Psalm 119, 160 sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, durch die totale Wahrheit, wiederholt Johannes 17, 17, sagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wir haben jetzt hier etwas, wenn Paulus sagt, du sollst das Wort des Lebens darbieten, damit sagt er, geh hin und bring das Wort Gottes, nämlich christozentrische Verkündigung, so, dass Leben entsteht. Das will er. Das heißt, er will keine Theorie. Wisst ihr, wir haben heute Theorie. Wir haben eine Chicago-Erklärung der Evangelikalen, wo sie darauf besteht, dass das Wort Gottes 100% stimmt. Schon wunderbar. Bloß das bringt kein Leben. Sondern das ist was ganz Einfaches. Genau die gleichen Leute haben keinerlei Hemmungen, Textkritik zuzulassen und kritische Texte zu nehmen, wo viele wichtige Bibelstellen fehlen. Das ist nur Theorie und Praxis. Das heißt, Praxis heißt, ich nehme das Wort Gottes, wie es ist, als die Summe der Wahrheit. Ich nehme das Wort Gottes so, dass immer es ein Ziel hat. Alle Wege führen nach Rom, sagt man in der Welt. Und in der Verführung führen alle Wege auch nach Rom, ist auch keine Frage. Aber alle Wege des Heiligen Geistes, Johannes 16, Vers 14, wo die Bibel sagt, dass der Heilige Geist der Herr Jesus verherrlicht, alle Wege, wenn der Heilige Geist wirkt, auch durchs Wort Gottes, führen zum Herr Jesus, dass er verherrlicht wird. Und das meint er, wenn der Herr Jesus da ist, was sagt denn die Bibel? Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Bibel sagt klipp und klar, er ist alles. Er ist der, der das Leben hat. Sobald du der Herr Jesus christozentrisch die Leute darbietest, entsteht geistlich durch den Heiligen Geist Leben. Das ist das, was letztendlich zählt. Das heißt, das Gegenteil davon ist Neo-Orthodoxie. Man wiederholt nur rechtgläubig die Lehrsätze. Jetzt kann das jemand sein, den hat Gott gar nicht beauftragt zu verkündigen, er wirkt schon mal nicht. Wenn du aber schließt mit einem ehrlichen Herzen, dann wird es wieder. Wisst ihr, da musst du einfach aufpassen, was hier gemeint ist. Aber wir möchten das untersuchen. Johannes 6, 63. Das ist eine ganz zentrale Aussage der Schrift und die muss man sehr ernst nehmen. Weil hier ist etwas, das unser Denker auf den Kopf stellt. Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Hier steht jetzt zum Beispiel nicht Logos, sondern Rema. Der Geist ist der lebendig macht. Sobald der Heilige Geist das Wort Gottes lebendig macht, da hilft das Fleisch nichts, da helfen auch keine menschlichen Hilfen. Wisst ihr, was Fleisch zum Beispiel ist? Die Bibel sagt, Jeremia 17, Vers 5, verflucht sei, wer sein Vertrauen aufs Fleisch setzt, wer sich auf Menschen verlässt. Wisst ihr, menschlich ist zum Beispiel, wenn ich sage, da ist jemand, der ist intelligent, der Theologie studiert, der ist Doktor der Theologie, der ist Professor der Theologie, der kann es. Das ist Fleisch. Was sagt die Bibel? Wen hat Gott erwählt? Was nichts ist vor der Welt. Du kannst es überhaupt nicht beurteilen. Gott sucht sich seine Leute raus. Wenn ich sehe, wen Gott rausgesucht hat, also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann lest die Biografie von Dwight Lyman Moody. Es rendiert sich echt, die zu lesen. Das ist ein Chaot gewesen. Aber ein absoluter. Aber sein Herz hat für den Herr Jesus gebrannt und Gott hat ihn genommen und ist einer der größten Evangelisten aller Zeiten. Er hat keinen hochstudierten Theologen genommen, sondern hat einen ganz einfältigen Mann genommen. der sogar zuchtlos manchmal war. Also zumindest was Essen betraf. Und schreiben konnte er auch nicht. Also seine Frau musste ihm alles korrigieren. Gell? Also er hat zum Beispiel keine Komma und keine Punkte gesetzt, als er war. Interessanter Mann. Wisst ihr, die Bibel sagt hier, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Und Gott entscheidet, wie das geht. Das heißt, ich muss jetzt nicht beten, Herr, lass dein Wort lebendig sein. Lass dein Wort heute Abend Geist und Leben sein. Sinnloses Gebet. Die Bibel sagt, es ist Geist und Leben. Fakt. Was ich als Verkündiger, aber das muss der Mensch selber tun, der zum Beispiel Bibel liest, da passiert das Gleiche. Beim Bibellesen und bei der Verkündigung passiert das Gleiche. Das sind nur zwei verschiedene Ebenen. Einmal stehe ich direkt vor Gott mit aufgeschlagenem Herzen und der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes, macht es lebendig, wirkt in mein Herz hinein. Bei der Verkündigung muss Gott, der Verkündiger, benutzen, genau das Gleiche bei ihm machen, dass das Wort Gottes durch eine Gnadegabe, durch eine Berufung weitergegeben wird. Aber passiert aber auch das Gleiche. Das sind nur zwei Wege. Und das ist einfach so, die Bibel sagt, es ist Geist und Leben. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Wenn Paulus sagt, bietet das Wort des Lebens da, dann muss ich nicht dafür sorgen, dass es lebendig wird. Es ist Geist und Leben in sich, da ist alles drin. Wisst ihr, wenn jetzt der einfältigste Mensch, der keine Ahnung von der Bibel hat, beginnt einfach die Bibel zu nehmen, schlägt sie auf, fängt an zu lesen, mit einem ehrlichen Herzen, dann ist das Wort Gottes sofort Geist und Leben. Weil es nämlich automatisch das ist. Und wenn der ein ehrliches Herz hat, wirkt der Heilige Geist sofort genau, dass es dieses Leben erzeugt. Das ist etwas Ungeheures. Das heißt, es kommt nicht aufs Wort Gottes an, sondern es kommt auf mein Herz an. Das Wort Gottes wirkt immer. Wenn es sauber verkündigt wird, wenn es in Vollmacht verkündigt wird oder mit einem ehrlichen Herzen gelesen wird, wirkt es immer. Das heißt, brauchen wir gar nichts tun, das wirkt. Und das ist das Ungeheure. Matthäus 13, die ersten 9 Verse. Hier siehst du, wie Gott wiederum das erklärt. Er erklärt es hier. Und vor allem dann in den Versen 18 bis 23, das ist ja der nächste Vers. Da steht zum Beispiel Vers 23, und das gute Erdreich gesät ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht und der eine trägt 100-fältig, der andere 60, ein dritter 30-fältig. Da steht immer griechisch Logos, also unser Wort für heute. Und damit sagt die Bibel, es kommt aufs Herz an. Wisst ihr, es kommt aufs Herz an. Es kommt aufs Herz an vom Verkündiger und es kommt aufs Herz an vom Hörer. Oder wenn kein Verkündiger da ist und er liest die Bibel, kommt es aufs Herz des Lesenden an. Je nachdem, wie das Herz hier ist, läuft es. Wisst ihr, und man muss da einfach den Mut haben, das zu akzeptieren, dass ich im Prinzip selber steuere, ob das Wort Gottes zur vollen Wirksamkeit kommt bei mir oder nicht. Das steuere ich, niemand anders. Ich schlage die Bibel auf und dann entscheidet sie es. Wisst ihr, ich habe früher Zeiten gehabt, ich habe es ja schon öfters erklärt, da habe ich 30 Kapitel Bibel gelesen im Tag. Hatte später Zeit, da habe ich 50 gelesen. Ich habe mir dann die Altsprache eingepaukt. Mehr recht als schlecht, aber inzwischen habe ich meine Einstellung zum Wort Gottes völlig verändert. Ich bin inzwischen so weit, dass wenn ich das Wort Gottes lese und ich den Eindruck habe, es wird nicht, oder ich habe den Eindruck, ich habe was überlesen, selbst im Geschlechtsregister, dann stoppe ich, gehe zurück, lese es nochmals. Und wenn ich dann sage, von mir aus 2, 3, 4, 5, 10, je nachdem, was dran ist am Tag, Kapitel lese, wenn ich das nicht schaffe, sondern bloß ein Dreiviertel Kapitel lesen kann, aber das dann konzentriert vor Gott mit einem offenen Herzen, dann lese ich lieber so. In dem Bewusstsein, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Wisst ihr, mir ist aufgefallen, seit ich die Bibel so lese, ich sage es immer meiner Frau, wenn ich die Zeit mache, sie sitzt meistens am Tisch, ich strecke ihr den Rücken zu und bin am Schreibtisch an der Wand. Ich sage ja immer so und so. Ich sage immer, ich habe nie gelesen, dass das in der Bibel steht. Ich habe die Bibel, ich weiß nicht, wie oft durchgelesen. Ich lese jetzt 44 Jahre Bibel. Also wie oft ich sie durchgelesen habe, weiß ich nicht. Also ich habe es nicht zählt. Aber ich habe sie in der Regel Minimum einmal im Jahr durchgelesen, wenn nicht in manche Jahre, weiß ich wie oft. Wisst ihr, da ist was ganz Einfaches. Ich sag's einmal so, sobald du das Wort Gottes ernst nimmst und sagst, es ist Geist und Leben. Er sagt, biete das Wort des Lebens da. Das heißt, auch wenn du es weitergibst, du musst so darbieten, dass es Geist und Leben ist. Und du musst es selber so auf dich anwenden. Sobald du das tust, beginnt es zu wirken. Und dann kommen Dinge, wo du dir nicht einmal vorstellen kannst, was hier alles in der Schrift drin ist. Aber die Bibel sagt hier klipp und klar, es kommt drauf an, wie ich eingestellt bin. Gell, er erklärt ja hier zum Beispiel 13, 1 bis 9 können wir überspringen, weil die Erklärung ist 18 bis 23. Er sagt zum Beispiel, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Vers 19, so oft jemand das Wort, da steht wieder Logos, vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel oberflächlich bin, nicht genau zuhöre, wirklich vor Gott Ehrliches bewegt, dann werde ich es nicht verstehen. Wenn man sagt, die Bibel, die Verständigen, die Gläubigen verstehen alles. Sobald das Herz stimmt, verstehe ich alles. Das Zweite, er sagt, Vers 20, auf den felsigen Boden gestreut ist es bei dem, der das Wort, wieder Logos, hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Es gibt eine Begeisterung fürs Wort Gottes, das ist wunderbar. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Wisst ihr, er ist begeistert fürs Wort Gottes, aber es hat nicht gefasst. Ich habe die Woche mit meinem Mann gesprochen, der hat mir wirklich leid getan. Der war mal absolut entschieden, gläubig, aber naiv, hat das Wort Gottes nicht richtig verstanden, seine Schwester genauso. Und es kam zum Drama in der Familie und jetzt ist er ganz kritisch im Wort Gottes gegenüber. Das ist genau das passiert. Keine Wurzel. Ich habe ihm dann erklärt, wie er vorgehen muss. Ich habe ihn am Anfang ganz hart genommen und dann am Schluss haben gesagt, guck her, jetzt geh einfach so vor. Und du wirst sagen, dann hört das, was dich zerstört hat, geht weg. Das nächste, was er sagt, 22, unter die Dornen gesät ist es bei dem, der das Wort, Logos, hört, aber die Sorge dieser Weltzeit, dieses Äons, dieser derzeitigen Gnadezeit, unter Betrug des Reichtums ersticken das Wort, es wird unfruchtbar. Wisst ihr, da kommt jetzt was ganz Wichtiges. Dornen, was ist Dornen? 1. Mose 3,17 sagt die Bibel, der Erdboden ist verflucht um des Sündenfalls willen. Das ist immer irdisch. Das ist immer menschlich, das ist mein natürliches. Donner heißt das Irdische, Sorge dieser Weltzeit. Wisst ihr, und die Sorge heute, du hast heute zum Beispiel in der Berufswelt hast eine ganz andere Situation wie zu meiner Zeit. Bei uns haben wir um die Lehrlinge gekämpft, haben sie gekriegt, haben wir die Leute um jeden Preis gehalten. Heute ist es so, da kannst du hochkarätig ausgebildet sein, dann kriegst du, wenn es gut geht, einen befristeten Arbeitsvertrag, wenn du überhaupt was kriegst. Wisst ihr, das ist heute schon ein Grund, Sorge zu haben. Auch Sorge mit der Krankheit. Du siehst durch die endzeitlichen Dinge, die Bibel sagt ja, ein Drittel der Umwelt wird verschmutzt, ein Drittel der ganze Welt wird verseucht. Wir wissen ja nicht, was hier passiert ist. Schon 1950 ist die Russen an der finnischen Grenze Atomrakete losgegangen. Tschernobyl heißt in Ukrainisch wohl Wermut, wenn ich es richtig weiß. Der Bibel steht, es fällt ein Stern vom Himmel namens Wermut. Da kam bei uns in der Tageszeitung ein halbseitiger Artikel. Die Offenbarung erfüllt sich. Tschernobyl heißt Wermut, der Stern fällt vom Himmel. Es wird alles verseucht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich sage es mal vorsichtig. Du hast heute auch Grund zur Sorge. Du weißt doch nicht, was du isst. Wenn du dich heute darauf verlässt, dass du nur gesunde Dinge isst, dann bist du verkauft. Ich habe manchmal Todesnachrichten, wo man sagt, oh, er hat nur gesund gelebt, er hat nur gesund gegessen. Und jetzt ist er gestorben. Ja, Entschuldigung. Die Bibel sagt, das Essen wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn ich bete, dann erwarte ich, egal was da dahinter für ein Dreck steht, dass mir nichts tut. Weil es die Bibel sagt. Ich glaube, das, was die Bibel sagt, dann tut es mir auch nichts. Wisst ihr, und das ist das, man nutzt das Wort Gottes, als wäre es totale Wahrheit. Ohne jeden Zweifel. Und das ist das Wort, das der Wahrheit darzubieten. Und immer in dem Bewusstsein, es geht immer nur um den Herr Jesus. Es geht immer nur christozentrisch um ihn. Und es ist die totale Wahrheit. Und wenn er was sagt, dann ist es so. Wenn mein Verstand rebelliert, wenn meine Psyche das nicht fassen kann, interessiert niemand. Es gilt nur das, was er sagt. Und dann sagt er, es geht eben darum, um die Sorge dieser Weltzeit und dann sagt er Betrug des Reichtums. Wisst ihr, ich habe 43 Jahre für der Bank gearbeitet. Also wenn ich vor etwas verstehe, dann vor Geiz, Geldgier und überhaupt vom Geld. Also das Geld ist eine gewisse Macht. Darum nimmt ja der Antichrist, die Offenbarung 13, einfach das Geld. Damit hat er sie. Wer das Geld hat, hat sie, die Menschheit. Wisst ihr? Und er sagt, diese Dinge ersticken das Wort, Logos. Es wird unfruchtbar, es hat keine Wirkung. Was heißt es? Es wird nicht Geist und Leben bei mir. Es ist nicht Wort des Lebens. Und dann sagt er, auf das gute Erdreich gesät ist es bei dem, der das Wort Gottes Logos hört und versteht, wo das Herz einfach stimmt. Wisst ihr, Apostelgeschichte 2,37 zeigt das einmal, wie das wirkt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Was hat er denn gepredigt? Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, nämlich Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da siehst du, da waren Menschen, die waren vorbereitet. Da war ja die Ausgießung vom Heiligen Geist, die waren vorbereitet. Und jetzt predigt der Petrus mit Vollmacht, also er hat vor Gott die Berufung gehabt. Ja, wer war Petrus? Wisst ihr, Petrus war ein Chaot. Petrus war ein Mann, nur emotional. Petrus war ein Mann, der hat alles, der hätte geschworen, wenn dich alle verlasse, dich verlasse dich nicht. Er hat ihn verraten, eiskalt. Petrus hat gesagt, ich glaube, nimm mich mit auf den See Genezareth, der ein wilder See ist, im Sturm und ich laufe auf die Welle wie du. Und es ging genau ein paar Minuten, bis er auf den Boden geguckt hat und die Welle gesehen hat, dann hat er nicht mehr geglaubt. Versteht ihr? Das ist ein Mann, der voller Schwäche, voller letztendlich, ich sag's mal so, auch charakterliche Vorbehalte. Und trotzdem nimmt ihn Gott. Und er war kein Theologieprofessor, war ein Fischer. Er hat einen Fischer genommen, das muss man sich vorstellen. Ungebildet. Und dem gibt er die Predigt an Pfingste. Wo sich dann, weiß nicht, wie viel Leute insgesamt aufgrund von diesem Einstieg hintereinander bekehrt haben. Man müsste die Apostelgeschichte mal zusammenzählen, bis alle diese Verkündigungen fertig sind, wie viel sich bekehrt haben. Wisst ihr, das ist ungeheuer. Einmal 120, einmal 3000, wisst ihr, das kann man sich nicht vorstellen. Gott nimmt den ungebildeten Fischer, aber bei dem hat das Herz gestimmt. Er hatte vor Gott die Berufung. Er war ehrlich vor Gott. Das Wort Gottes konnte wirken durch ihn. Die Leute waren bereitet und dann schlägt es durch. Das Gleiche passiert, Apostelgeschichte 10, im Haus des Cornelius. Da sagt die Bibel, sie waren vor Gott. Vor Gottes Angesicht, sie waren vorbereitet. Sie hatten Gottes Wort. Dann predigt wieder der Petrus. Sagt ihnen, durch ihn kriegt ihr Vergebung der Sünde. Er ist der Herr. Und dann fällt der Heilige Geist auf sie und sie werden alle wiedergeboren innerhalb von Sekunden. Also da siehst du, wie das Wort Geist und Leben ist und wie das Wort des Lebens praktisch dargeboten werden muss. Und ich muss das predigen, was die Bibel sagt. 2. Timotheus 4 haben wir gehört. Predige das Wort. Da steht zweimal Kairos, zur gelegenen Zeit oder zur ungelegenen Zeit. Das heißt, du hast keinen anderen Auftrag, als Wort Gottes zu predigen, und zwar als Wort der Wahrheit. Das heißt, ich habe hier nichts hinzuzufügen. Wisst ihr, ich sage es mal ganz hart, wenn du mal hingehen würdest und die ganze Christenheit untersuchst, was sie predigt, und alles, was von Bibel her nicht klar geschrieben steht, das gäbe bitterböses Erwachen. Da wird ganz viel einfach menschlich hinzugetan und dann hast du nicht mehr das Wort des Lebens. Wisst ihr, dann hast du einfach menschliches Getue, sage ich mal vorsichtig. Und du darfst dich auf das nicht verlassen, sondern du musst sagen, das Wort Gottes muss wirken, wie es ist. Wisst ihr, wir haben nichts zu predigen als der Herr Jesus und sein Wort allein, und zwar so, wie es geschrieben steht, in der vollen Erwartung, dass Geist und Leben ist. Wisst ihr, ich verstehe es nicht. Wie können klar stehende Missionswerke, ich war bei Aussendungsfeiern dabei, plötzlich auf die Idee kommen, dass sie Pantomime macht. Pantomime ist ja eine schauspielerische Darstellung von biblischen Szenen. Wisst ihr, wer der größte Pantomimiker war zur Zeit des Paulus? Das gab es zur Zeit des Paulus. Das war der gottlose Kaiser Nero, der die Gläubigen verfolgt hat. Wisst ihr, zur Zeit des Paulus war Pantomime in der Hochblüte. Was schreibt er? Mach Pantomime? Nee. Er sagt, predige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen. Wir haben es gehört, Andreas hat es gelesen. Er sagt, predige das Wort. Und jetzt kommen wir in den Zeitabfall der Gemeinde, jetzt bringen sie wieder Pantomime. Ist übrigens Ende 60er Jahre durch einen Franzose, der ist Marcel Marceau, ist wieder hoffähig gemacht worden. Ich war bei einer Aussendungsfeier eines namhaften Missionswerks dabei, da haben sie Pantomime gemacht. Ich sage es euch ganz ehrlich, es war Gotteslästerung. Was die da abgezogen haben, war Gotteslästerung. Sie haben da Jesus dargestellt. Es war Lästerung. Warum macht man das? Warum macht das jemand? Das macht man ganz einfach wegen der ersten Bibelstelle, wegen Johannes 6,63. Die Leute glauben nicht, dass das Wort Gottes in sich Geist und Leben ist. Das glauben sie nicht. Sie glauben nicht, dass man das, was der Paulus sagt, tun muss, nämlich das Wort Gottes, Logos, christozentrisch, so dazu bietet, dass Leben entsteht. Sie glauben nicht, dass das reicht. Warum sagt Paulus, du darfst nicht übers Geschriebene hinausgehen? Wisst ihr, wenn ich sehe, was wir für Lehren haben aus der Theologie, das wird hochstilisiert. Oh, wisst ihr, theologische Formeln, ich benutze keine mehr seit Jahren. Das ist einfach Unsinn. Das Wort Gottes ist völlig inspiriert. Ich habe den Leuten schon gesagt, wenn ihr theologische Formeln benutzt, dann sagt ihr praktisch, die nicht in der Bibel steht, dann sagt ihr praktisch, Gott war nicht in der Lage, sich auszudrücken. Jetzt komme ich, der Hochstudierte oder der Reformator, die haben das ja mitgemacht, haben sie von Augustinus übernommen. Dann gehen sie einfach hin und benutzen Hilfskrücke, theologische Formeln, erklären die, meistens stimmt es nicht einmal. Und dann gehen sie einfach hin und sagen, ah, das ist jetzt die wahre Lehre. Die glauben alle nicht, haben auch die Reformatoren alle nicht geglaubt, dass das Wort Gottes selber Geist und Leben ist. Du brauchst keinen Millimeter hinzutun. Du kannst keine einzige Bibelstelle besser erklären, wie der Herr Jesus sie aufschreiben hat lassen. Er hat ja das selber, das Matthäus-Evangelium, Markus, Lukas, Johannes, aufschreiben lassen. Genauso alle Briefe hat er diktiert. Steht in 2. Petrus 3, Vers 2. Dort hat er die Apostel gesagt, was sie schreiben sollten. Wisst ihr, ich sage es mal ganz vorsichtig. Du musst halt glauben, so ist das Wort des Lebens nicht wirksam. Du musst einfach glauben, dass das so ist. Du musst glauben, wenn du von Gott die Berufung hast, wenn Gott dir den Auftrag gegeben hat und du ein ehrliches Herz hast und du predigst, dann musst du glauben, dass was passiert. Ich fahre doch nicht 60 Kilometer nach Nürtingen und verkündige das Wort Gottes und sage, naja, jetzt machen wir halt eine Versammlung heute Abend, das ist doch nicht nur 60 Geschwister und dann können wir das Wort Gottes untersuchen. Wenn ich daherkomme, erwarte ich, dass was passiert. Wenn ich heute Abend da rausgehe, ist nichts passiert, bin ich drin täuschend. Versteht ihr? Es geht nicht anders. Wenn ich wirklich glaube, dass das Wort Gottes Geist und Leben ist, wenn ich es darbiete als Wort des Lebens, dann muss was passieren. Wenn nichts mehr passiert, dann ist schon tot im Topf, wie beim Elia. Wenn ich das sage, dann kommen die Leute und sagen, du bist arrogant, du bist hochmütig. Sagt es doch, ist doch egal. Hauptsache das Wort Gottes sagt das Gleiche. Und genau das sagt es. 1. Korinther 2, 1-5, Paulus. Er sagt ja, er ist unser Typus, steht im Griechischen. Also er ist unser Vorbild, unser Muster. Wir sollen ihn nachahmen. Das steht im Griechischen Mimetai. Das heißt, wir sollen ihn exakt nachahmen. Und da sagt er was ganz Einfaches. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede, meine Verkündigung bestand nicht in überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit eure Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ich war mal an der Tankstelle. Da sagt die Schwester zu mir, ist mir auch schon auf Freizeit passiert, ich wollte mit dir reden. Wenn ich dann die Leute erkläre, jetzt kommen wir zu diesen, was nicht geschrieben steht, dann muss ich ihnen sagen, kann ich seelsorgerliches Gespräch haben? Sag ich, nein. Das ist ein ganz einfacher Grund. Die Bibel kennt keine Seelsorge. Entschuldigung, haben das die Apostel vergessen? Hat der Herr Jesus vergessen, das anzuordnen? Warum ist das kein Thema in den Lehrbriefen? Ist schon kein Thema. Das heißt nicht, dass ich mal jemand geistlich um einen Rat fragen darf oder mich jemand anvertrauen darf. Aber das, was man allgemein als Seelsorgepraxis nimmt, ist nichts anderes wie eine Abwandlung der katholischen Beichte. Gell, und da kommt jetzt was ganz Einfaches. Sie sagt dann zu mir, ich wollte mit dir reden. Nach der Verkündigung wollte ich nicht mehr mit dir reden. Dann war alles klar. Sei Amen. Wenn das Wort der Wahrheit dargeboten wird, dann brauchen wir nicht mehr reden. Dann ist es klar. Wenn das Wort der Wahrheit nicht sauber dargeboten wird, dann muss man reden. Das Wort muss so sein, dass jeder Zweifel ausgeschlossen ist. Wisst ihr, wenn ich die Leute sage, wie sie den Wille Gottes erkennen können, die machen da Drama draus. Steht es nicht auf dem Zettel, aber das ist eine wichtige Stelle, Römer 12, die ersten zwei Verse. Wisst ihr, wenn wir das jetzt ganz kindlich nehmen, so ermahne ich euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Das ist jetzt Wort Gottes, das ist das lebendige Wort Gottes. Wenn ich das als Geist und Leben nehme und dass es wirklich so ist, dann vertraue ich darauf, dass das 100% passiert. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wisst ihr, ich habe schon Verkündigungen gemacht, anderthalb Stunden oder 60 Minuten, 65 Minuten über der Wille Gottes. Wo ich fertig war, habe ich gesagt, Entschuldigung, alles, was ich euch gepredigt habe, hätte ich euch mit einer Bibelstelle sagen können. Das ist nämlich die. Da steht was ganz Einfaches. Dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges und heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Punkt 1. Er sagt, du musst dich entscheiden, dass du dich Gott hingibst, auch mit deinem Körper. Das heißt, du musst sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Ich bin dein Sklave. Die Bibel sagt, wir sind Sklave. Mach mit mir, was du willst. Ich gebe mich ihm hin. 2. Korinther 8, 5. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn und dann die Menschen durch den Wille Gottes. Ich kenne mich also im Herrn ins. 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Da steht wieder Äon, Zeitalter. Das heißt Zeitgeist. Denke nicht wie diese Welt. Denke nicht, wenn du jetzt zu mir kommen Leute und sagen, soll ich auf die Bibelschule gehen? Ich sage, nein. Wann willst du auf die Bibelschule gehen? Studier das Wort Gottes. Willst du die glauben, wenn sie den Jagdschein haben? Ich habe mal für Bank, wo ich den Bankfachwirt gemacht habe, bin ich gekommen und habe mein Zeugnis gebracht und wollte jetzt Lob von meinem Chef, dass ich drittbeste Note hatte vom Kurs. Der hat nicht einmal das Zeugnis angeguckt. Der hat zu mir einen Satz gesagt. Hauptsache Jagdschein. Der hat gesagt, das interessiert doch kein Mensch. Ich weiß ja, wie du arbeitest. Das heißt, du Deutsch, du arbeitest weiter. Du hast das nur gemacht, dass du Jagdschein hast. Aber das, was zählt, ist, was du tust. Und so ist es beim Wort Gottes auch. Wisst ihr, ob ich einen Jagdschein habe? Ich habe keinen Jagdschein. Ich habe kein Theologiestudium, wisst ihr. Gar keins. Ich habe keine Bibelschule. Ich habe mir Griechisch selber beigebracht. Jahre danach habe ich angefangen, mir Hebräisch selber beizubringen. Wisst ihr, Entschuldigung, ich bin Laie. Laie heißt im Griechischen Idiotes. Wisst ihr, wenn ich mit den großen Theologen rede, zuerst gucken sie von oben runter und dann stelle ich ihnen ein, zwei Fragen, dann können sie nicht mehr antworten, dann sage ich ihnen, was heißt, und dann machen sie einen Rückzieher. Wisst ihr, zu mir sagte mal der Herbert Janssen, ein großer Mann Gottes, Professor mit einer echten Berufung, der Gott gedient hat, sagt zu mir, wo ich ihn was gefragt habe, Karl Hermann, ich habe das noch nie gesehen, ist ganz einfach, ihr seht mehr wie wir, ihr Laien. Sagt er ganz klar. Wisst ihr, und von daher spielt es nur eine Rolle, dass ich nicht denke wie diese Welt. Ich muss nicht denken, der hat studiert, der kann es mir sagen. Ich muss denken, der Herr hat die Bibel inspiriert, der Heilige Geist schließt mir das Wort Gottes auf. Er sagt es mir. Das ist entscheidend. Er sagt also ganz klar, du musst dich ihm hingeben und du darfst nicht denken wie diese Welt, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, ich muss vom Wort Gottes her, das steht in Hebräer 4, 12, dauernd das Wort der Wahrheit, das Wort des Lebens so auf mich wirken lassen, dass meine Einstellung, meine Gesinnung verändert wird. Dass ich denke, wie Gott denkt. Dass ich nämlich glaube, das Wort ist Geist und Leben und das muss immer wirken. Es muss immer wirken. Damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Jetzt dreht das Ganze rum. Jetzt sagt die Bibel praktisch. Du kannst den Wille Gottes, sowohl der gute, der wohlgefällige und der vollkommene, entspricht 30, 60, 100-fältig vor Frucht, kannst du vollständig erkennen, wenn du A, dich hingibst, B, nicht denkst wie diese Welt und C, dich vom Herrn durchs Bibellesen, weil du glaubst, dass das alles so ist, erneuern lässt. Fertig. Versteht ihr jetzt, was Wort der Wahrheit ist? Was Wort des Lebens bedeutet. Wenn ich so eingestellt bin, dann wirkt das Wort Gottes auf mich wie Geist und Leben. Wieso kommen die Theologen, kommen die Wissenschaftler, muss ich sagen, Entschuldigung, in der Bibel steht, Gott hat die Erde geschaffen in 6 Tagen auf 24 Stunden, steht glasklar drin. Am 7. Tag hat er geruht. Dann sage ich, das kann doch nicht sein, wir haben doch geologische Formationen, das sind Jahrmillionen. Paläolithikum und lauter so Quatsch. Wisst ihr, wenn du Bibel liest, jetzt bist du ein ganz eifältiger Bibelleser. Wisst ihr, ich bin ein eifältiger Mensch. Was ich gelernt habe in meiner Ehe und schon bei meiner Mutter und ich habe es von einer Tante gewusst, die dann die Linse an die Decke geknallt hat mit dem Gerät. Ich habe gewusst, was ein Sikomatik-Kochtopf ist. Kennt ihr einen Sikomatik? Das ist ein Druckkochtopf. Und ich habe das gewusst, wenn du Kartoffeln eine Stunde kochen musst und tust sie in der Sikomatik, dann ist sie in einer Viertelstunde schon fertig. Je nachdem, wie du Dampf gibst oder was du für ein Gerät hast, ist noch schneller fertig. Das heißt, je stärker der Druck ist, je schneller ist es fertig. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel was ganz einfach. Jetzt glaube ich einfach an der Bibel. Wenn du jetzt ganz pingelig die Bibel liest, dann liest du hier Bibelstelle, dann musst du sagen, ja, Entschuldigung, warum schreibt Gott das? Warum beschreibt er mir zum Beispiel im 1. Mose in der Schöpfung, und zwar, dass es Wasser gibt über dem Himmel und Wasser gibt unter dem Himmel. Dass also in der unsichtbaren Welt Wasserreservoirs hat. Und dann sagt er, bei der Sintflut sind die runtergekommen. Da war die Erde wie ein Sikomatik. Da ist die Erde unter diesen Wassermassen gewesen. Das weiß ich nur von der Bibel. Das sind Wassermassen gewesen. Diese Wassermassen haben die Erde dann letztendlich, und darum siehst du Versteinerungen von Fischen und so, Mount Everest auf 8000 Meter Höhe, hast du diesen ganzen Effekt, dass die Erde wie ein Sikomatik-Effekt war, dann sind die Prozesse abgelaufen in blitzartiger Folge, was normal Jahrmillionen braucht, geht blitzschnell, dann fließen die Wasser ab. Und siehe da, was passiert, das kann ich jetzt wieder wissenschaftlich nachvollziehen. Er sagt, vorher sind sie in Methusalem 969 Jahre alt geworden. Nach der Sintflut ist der Wassergürtel weg. Das ist ein Wassergürtel gewesen, um die Erde. Und man sagt klipp und klar, das hat die kosmische Strahlung abgehalten. Die kosmische Strahlung ist für den Alterungsprozess verantwortlich beim Menschen. Natürlich zusammen mit dem Sündenfall, brauchen wir nicht reden. Und plötzlich werden die Menschen bloß noch 120 Jahre alt. Weil der Wassergürtel weg ist. Zu Davids Segen 70 oder 80. Jetzt noch ein bisschen mehr, wenn wir bessere Medizin haben. Aber ihr versteht, ich brauche doch keine Wissenschaft. Entschuldigung. Gott hat die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Also muss ich sagen, Wissenschaft, du bist dumm. Entschuldigung. Das ist einfach so. Die Bibel sagt, Gott hat sie zur Torheit, sprich zur Dummheit gemacht. Biblisch. Erkenntnismäßig. Erlösungsmäßig. Was die ganze Heilige Schrift betrifft. Auch die Schöpfung, alles ist das, was Wissenschaft macht, sinnlos. Die Bibel ist die Wahrheit und wir können nicht ruhig warten, bis die sich verrechnet haben oder bis sie merken, dass sie Unsinn erzählt haben. Wisst ihr, jetzt, heute gibt es ja wieder so eine Theorie, jetzt fangen sie wieder an mit Spinnen, die Leute, und sagen wieder, die Erde ist Scheibe. Das ist gerade wieder eine Theorie, damit kann ich nur lachen. Ich kenne die griechischen Modelle, wo dann einer Ecke der Hades ist und wenn du an den Rand drüber gehst, fällt es nichts. Das ist völliger Unsinn. Hiob, paar tausend Jahre vor unserer Zeit, sagt, die Erde ist über dem Nichts aufgehängt. Wunderbar, genau so ist es. Wenn Gott was offenbaren will, dann offenbart er das auch, dass wissenschaftlich passt. Aber ich glaube doch nie im Leben der Wissenschaft, wenn die Bibel sagt, Gott hat die Weisheit dieser Welt, das heißt die Wissenschaft, zur Torheit gemacht. Wissenschaft mag richtig sein, medizinische Wissenschaft mag richtig sein, wie man ein Auto baut, mag richtig sein. Eine Bank gilt schon mal auch nicht, da kannst du Wissenschaft auch vergessen, weil es alles nicht funktioniert, weil der Mensch geldgierig ist und hinterhältig und verderbt. Von daher passt keine Wissenschaft, weil der Mensch alles kaputt macht. Aber wisst ihr, die Wissenschaft, du siehst ja heute, was Wissenschaft passiert. Da sagt man plötzlich, wissenschaftlich, es gibt kein Mann und Frau, muss ich sagen, Entschuldigung. Vor 40, 50 Jahren hätten wir dich eingesperrt, wenn du sowas erzählt hättest. Heute gibt's Lehrstühle, wissenschaftliche Lehrstühle. Vor 50 Jahren hätten wir dich eingesperrt. Wisst ihr, du musst einfach glauben, dass Wort Geist und Leben ist. Und wenn du es darbietest als Wort der Wahrheit, dass es Leben ist, dann gehst du einfach hin und sagst genau das, was geschrieben steht. So ist nichts. Fertig. In dem völligen Vertrauen, dass es wirkt. Schlägt durch. Wisst ihr, und dann sagt Paulus hier, keine überredenden Worte, keine menschliche Weisheit. Wisst ihr, ich brauche nicht rhetorisch besonders geschult sein. Die revidierte Elberfelder hat einen Flop sich geleistet. Ich darf das sagen, weil es öffentlich ist. Im Hebräerbrief am Schluss steht, wer noch Milch benötigt, also unmündig ist, ist im Wort der Wahrheit, also Wort Gottes, unbewehrt. Das heißt, er ist nicht bibelfest. Und da kam jetzt diese moderne Theologie, kam dieser Schuss rein in der revidierte Elberfelder, steht, er ist richtiger Rede unkundig. Wisst ihr, was das heißt? Er braucht einen Rhetorikkurs. Die Bibel sagt klipp und klar, er ist im Wort Gottes unbewehrt. Wisst ihr, ich muss einfach auch vom Griechischen, vom Bibeltext her das übersetzen, was da steht und nicht, was ich mir vorstelle. Bibeltreu heißt, ich übersetze, was da wirklich steht. Und da steht, so wie es Paul Schlachter hat, im Wort der Wahrheit unbewehrt. Jetzt muss ich einfach glauben, dass das so ist, dass Gott die Weisheit verworfen hat, dass er aber sein Wort nimmt als absolute Wahrheit, als absolute Weisheit und durch das Leben bei den Menschen erzeugt, indem er es durch den Heiligen Geist lebendig macht. Haben wir ja gesehen, Apostelgeschichte 2, ab 37. Und Paulus sagt, dazu brauchst du keine menschlichen Mittel, damit brauchst du keine menschliche Weisheit, damit brauchst du auch keine Pantomime, damit brauchst du keine besondere Rhetorik. Wieso, wir haben gesagt, du darfst nicht länger wie 20 Minuten predigen, hören die Leute nicht mehr zu. Wunderbar, ist mir doch völlig egal. Wisst ihr, ich habe es erlebt in der Erweckung, dass ich nach 2 Stunden müde war und aufhören wollte mit Verkündiger. Die Leute haben mich nicht lassen. Die saßen da drin, das war für mich unmöglich. Haben gesagt, weiter, weiter, weiter. Ich hätte wahrscheinlich bis Mitternacht predigen können. Wisst ihr, wenn ein Mensch wirklich vom Heiligen Geist erfasst wird und wenn das Wort Gottes lebendig ist, guckst du nicht mehr auf die Uhr. Wenn man auf die Uhr guckt, wird es immer gefährlich. Dann heißt, dann zieht's Wort nicht, gell? Dann wird's schwierig. Ich guck auf, du, wenn's nicht zieht, gell? Ganz klar. Heimlich, dass der andere nicht merkt, will ja nicht blamieren, gell? Aber ich versteh's Problem. Das Wort Gottes ist so, wenn du wirklich glaubst, was hier geschrieben steht, dann wirkt es. Dann wirkt es 100%. Wenn das Neue Testament sagt, der Jesus ist vor einer Jungfrau geboren worden, dann kannst du Jesaja 7,14 nicht mehr Mädchen übersetzen. Ob der Alma oder Betula steht, ist völlig egal. Es wird zitiert mit Jungfrau, da musst du Jungfrau versetzen im Alten Testament. Dann ist er von der Jungfrau geboren, aus. Vom Heiligen Geist gezeugt. Ich kann ja erklären, warum so ist und dass das die Bedingung ist für die Erlösung. Aber wisst ihr, selbst wenn ich es nicht erklären könnte, es ist die Wahrheit. Und es erzeugt, wenn es als Wahrheit gepredigt wird, erzeugt das Leben. Und das meint der Paulus, wenn er sagt, bietet das Wort des Lebens dar. Wenn ihr das macht, was ich euch beigebracht habe, was ich jetzt gerade auch mache, wenn ihr es genauso vorgeht, dann wird derjenige, wo hier gearbeitet hat, nicht zu Schanden im Pressgericht. Dann passiert was. Ich will doch kein Theater. Mir ist das ja völlig egal, ob da 5 drin sitzen oder 500. Hauptsache es wirkt. Wenn ich gegen das verstoßen muss, was Paulus sagt, dass ich 500 habe, Entschuldigung, darf ich es mal in der Gassensprache sagen, dann pfeife ich da drauf. Dann sage ich, dann sitze ich lieber mit 5 Echten zusammen und gib dann das Wort Gottes so weiter, wie es echt ist. Da sind mir die 5 lieber wie die 500. Habe ich mal öffentlich gepredigt, da bin ich hinterher selbst vor klarstehende Leute sind gekommen und sagen, das kannst du nicht sagen. Wisst ihr, es ist so einfach. Ihr versteht, wo es rausläuft. Das Wort Gottes wird zu leben, sobald ich es nehme, wie die Bibel sagt, dass es wirklich so geschrieben ist. Fertig. 1. Petrus 1, 23. Das ist jetzt eine der interessantesten Bibelstellen, die es überhaupt gibt. Da sagt Bibel was Ungeheures. Sie sagt, denn ihr seid wieder geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Da steht auch Logos. Das heißt, die Bibel sagt, Torrey hat das einmal umschrieben, ob das so richtig ist, war seine Meinung, aber es ist was dran. Er hat gesagt, es ist ganz einfach. Da ist ein Mensch mit einem offenen Herzen. Jetzt wird in Vollmacht das Wort Gottes gepredigt, dass der Jesus mir die Sünde vergibt, das Wort Gottes kommt. Dann umfasst er in kindlicher Eifalt das Wort Gottes, das durch der Heilige Geist jetzt in sein Herz reingeht, umfasst er diesen Samen des Wortes Gottes, umfasst er mit einem ehrlichen Herzen, Matthäus 13, sagt, derselbe Sekunde löst der Heilige Geist die Wiedergeburt aus. Derselbe Sekunde kann er glauben, derselbe Sekunde bricht er durch. Und so sagt das Wort Gottes ist der Same. Also was muss ich tun in der Evangelisation? Das Wort Gottes predigen. Ich brauche denen nicht wunderbare Pantomime machen, wunderbare Geschichten erzählen und Beispiele und alles mögliche. Ich muss ihnen das Wort Gottes predigen. Dann kommen sie zum Glauben. Wisst ihr, es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr Gerhard Salomon gekannt habt. Der war ein sehr ernstzunehmender Verkündiger, schon lange in der Ewigkeit. hat sehr gute Bücher über Endzeit, über Zahlensymbolik und so geschrieben. Ich war mal dabei, da hat er öffentlich gepredigt, hat gesagt, wenn man diese Mittel dieser Welt nimmt, sagt er, dann werdet im Gegensatz zu 1. Petrus 1, 23, hat es anders formuliert, aber so hat es gemeint, dann werdet nicht Gottes Kinder geboren, sondern Bastarde. Das heißt, unechte Bekehrungen, falsche Jungfrauen. Wissen, von daher haben wir ungeheure Verantwortung. Ich habe zum Beispiel eine Gemeinde gehabt, die hat so gepredigt. Wisst ihr, was passiert ist? Ich hatte von denen circa 10 Bekehrungen. Die Leute sind großteils zu uns in die Gemeinde gekommen. Inzwischen ist es so, von denen alle ist derzeit noch eine Person da. Nee, zwei. Aber ich habe den Verdacht, dass von denen 10 Bekehrungen Minimum, das kann ich nachweisen, 7 falsch waren. Ich hoffe nicht, dass alle 10 falsch waren. Die Bibel sagt, sobald du das Wort Gottes predigst, bekehren sie sich. Du brauchst auch nicht die Leute aufrufen und sagen, hebe die Hand, komm vor. Wenn du das Wort Gottes sauber predigst, spreche die zur Wiedergeburt durch. Dann kommen die von allein und bezeugen, ich bin gerettet. Habe ich erlebt. Junge Leute sind gekommen und sagen, ich bin gerettet. Und dann kommt wieder die Methode. Ja, ich habe den Herr aufgenommen dem und dem Tag. Und wir sagen, Entschuldigung, wo steht das? Johannes 1, 12, sage ich, ja. Aber ist das, wenn du die Hand hebst oder zum Evangelisten gehst, ist das der Herr aufgenommen? Könntest du genauso gut daheim machen. Ich habe mich im Waschraum bekehrt, habe den Herr aufgenommen, habe zu ihm geschrien, rette mich, es ist passiert. Ich kenne Leute, die haben einfach das in aller Stille gemacht vom Herrn, haben ihn aufgenommen und sind durchgebrochen. Da gibt es keine Regel. Ich muss nur glauben, dass es passiert. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. In dem Moment kommt der Heilige Geist in mich, 2. Korinther 4, 13. Und jetzt sagt die Bibel was Ungeheures. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, das heißt, mit der Wiedergeburt habe ich den Geist des Glaubens. Ich bin jetzt wiedergeboren, ich bin ein Gotteskind. Jetzt kann ich alles glauben, was die Bibel sagt. Und jetzt kann ich das Wort Gottes darbieten als Wort des Lebens, als Wort der Wahrheit, wenn ich es glaube. Wenn ich es nicht glaube, dann gibt es kaum ein Problem. Wenn ich aber alles glaube, was geschrieben steht, dann glaube ich auch, dass ich aus der Hure Babylon ausgehen muss, Offenbarung 18, 4. Dann glaube ich 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, dass ich mich absondern muss, vor allem Belials, überall wo okkult ist oder wo falsche Heilswege sind und vor allem Ungläubigen. Da kann ich mit ganz vielen Organisationen und vor allem auch mit der Großkirche nicht mehr zusammenarbeiten. Dann ist vorbei. Versteht ihr, wenn ich es glaube? Ich muss halt glauben. Ja, dann wirst du disqualifiziert, keine Spur. Dann stellt sich der Herr zu dir, wenn du dich zu seinem Wort stellst. Wisst ihr, stau nicht auf dem Zettel die Stelle. Ihr müsst einsehen, wie überlebe ich diese Endzeit? Wie überlebe ich dieses Chaos, wo jetzt der antichristliche Geist ja zuschlägt und Dinge passieren, die unfassbar sind? Lass uns zwei Stellen, Offenbarung 3, 8 und 10. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Heraus, steht hier wörtlich, Eck, heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis, da steht Ökumene, kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Das sagt Bibel was ganz Einfaches. Du hältst schon Wort Gottes fest. Bewahrst es, dann wirst du bewahren. Ich muss nur glauben. Missionswerke kenne ich selber. Die haben einen Atombunker gebaut. Ich sage, schade fürs Geld. Lukas 21, 36 sagt, du musst wachen, beten und musst den Herrn bitten, dass du vor diesem allem bewahrt wirst und dass du entfliehen kannst. Wie er dich entfliehen lässt, die haben menschlich den Atombunker gebaut. Das ist auf Menschen verlassen. Ich glaube, dass der Herr mich bewahrt. Wie er das macht, keine Ahnung. Er lässt mich entfliehen. Wie? Weiß ich nicht. Mir egal, aber ich werde entfliehen. Ich muss nur glauben. Kann ich es glauben? 2. Korinther 4, 13. Ich habe den Geist des Glaubens als Wiedergeborener. Hat jeder. Jeder kann es glauben, wenn er es will. Römer 10, ab 8. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also ich muss denen nur die Wahrheit predigen. Ich muss mal ganz kindlich gucken, was haben die Apostel gepredigt. Lässt einmal die Predigt vom Petrus in Apostelgeschichte 10, was der den Leuten im Haus des Cornelius gepredigt hat. Und genau das ist das, was er hier sagt. Du predigst das, was hier Vers 9 und Vers 10 bedeutet. Und wenn du das predigst, dann kommt der Glaube, sobald die dir zuhören. Da steht nämlich bei Verkündigung statt Akoe. Das heißt, du hörst der Verkündigung zu. Das ist im Deutschen leider nicht. Es gibt kein deutsches Wort für diese Kombination. 2. Korinther 3, 6. Der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Heilige Geist macht das Wort Gottes immer lebendig. Wenn ich selber ehrlich bin, glaube, dass alles stimmt, mich im Herr auf den Altar lege und dann das Wort Gottes einfach so benutze und wenn ich im Bibellese gleich vorgehe, sage, ich erwarte, dass er jetzt zu mir redet. Glaubt ihr im Ernst, dass ich stille Zeit mache, ohne zu erwarten, dass was passiert? Entschuldigung, was wäre das für ein Bibelleser, wenn ich nicht glaube, dass was passiert? Da muss was passieren. Versteht ihr? Was passiert? Weiß ich nicht. Was passiert was? Sobald ich es erwarte. Wenn ich nichts erwarte, passiert auch nichts. Und er sagt hier, der Buchstabe tötet. Wisst ihr, es kommen Leute und sagen, ja, du musst das halten, jenes halten. Wisst ihr, oft manche gesetzliche Erweisungen, die steht einmal in der Bibel. Einmal. Dann habe ich 80 bis 120 Stellen, wo die Bibel erklärt, wie man die Erlösung annimmt, wie man das vollkommene Opfer auf sich wirken lässt, wie der Heilige Geist wirkt, wie ich meine Sünde brechen kann, wie ich völlig in der Reinheit im Geiste wandeln kann. Das Interessante ist, über diese 120 Stellen streitet niemand mit mir, streitet alle mit mir über die eine Bibelstelle. Da muss ich sagen, Entschuldigung, das stimmt doch was nicht, von der Gewichtung her. Wisst ihr, ich bin sogar so einfältig, dass ich glaube, wenn Gott etwas 120 Mal nennt, dass es dann ihm 120 Mal mehr wichtiger ist, wenn er eine Stelle nennt. Da musst du einfach nüchtern sein, sachlich sein. Und du musst glauben, dass es so ist. 1. Korinther 4, 20. Wunderbar. Da geht die Bibel vor, das ist wie bei den kleinen Kindern. Sie sagt, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Versteht ihr jetzt, wie das ist? Das Wort Gottes, da steht praktisch Mehrzahl von Logos. Das Wort Gottes allein, wenn es nicht Geist und Leben erzeugt, das heißt, wenn die Herzeinstellungen nicht stimmen, wenn der Glaube nicht stimmt, die Anwendung nicht stimmt, dann ist der Tod im Topf. Und er sagt, das Reich Gottes besteht darin, das Wort Gottes Kraft wirkt. Das ist das, was der Paulus sagt. Biete das Wort des Lebens da, dass es Leben erzeugt. Genau das will er. Und sagt, dann funktioniert alles. Epheser 1, 17 bis 19. Die Stelle habe ich 35 Jahre überlesen. Ist mir heute noch ein Rätsel, wie das passieren konnte. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Das heißt, er erleuchtet mich durch den Heiligen Geist, wenn ich Bibel lese. Erleuchtet die Augen eures Verständnisses. Wisst ihr, es hat nichts mit dem Verstand zu tun. Das ist mein Verständnis, mein geistliches Verständnis. Damit ihr wisst, das ist auch kein Gefühl, das ist ein Wissen, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was schon drin ist. Steht ihr? Da kommen die Leute und sagen, die musst du die Hände auflegen, dass du einen Segen kriegst. Willst du gesegnet werden? Macht Segnungsgottesdienst. Und ich sage, könnt ihr alles bleiben lassen. Epheser 1, Vers 3. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Wenn das stimmt, brauche ich keine Segnungsgottesdienst. Steht ihr? Wenn es stimmt. Und das stimmt. Und er sagt, es ist in mir, es ist alles in mir. Und jetzt sagt er, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist. Der sagt, sobald du das praktisch richtig erwendest, wirkt eine gewaltige Kraftwirkung in dich hinein. Und er redet dann gemäß der Wirksamkeit, da steht das Wort, wo unser Fremdwort Energie abgeleitet ist, der Macht, da steht ein Wort, da ist unser Fremdwort Kontrolle, abgeleitet, seiner Stärke, da steht nur Stärke. Das heißt, da kommen Energien geistlich, die wirken bei mir völlige Kontrolle, ja, über Sünde, über meinen Charakter, und dann werde ich geistlich stark. Aber da ist der Mittelteil, heißt, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist, Komma, jetzt kommt das Entscheidende, die wir glauben. Da steht nicht, die wir gläubig geworden sind, sondern die wir das glauben, was hier steht. Begriff dreht sich, ich habe den Geist des Glaubens. Sobald ich glaube, dass das Wort Geist und Leben ist, Sobald ich glaube, dass der Heilige Geist immer Leben erzeugt, sobald ich das Wort Gottes nehme, wie es ist und kein Zweifel habe und es so darbiete, dann sagt die Bibel, dann löscht du diese Kraftwirkung aus. Also ich sage es jetzt einmal ungeschützt, wenn wir das tun würden, dann müsstest du ganz viele Missionswerke schließen, dann müsstest du ganz viele Bibelschulen, ganz viele theologische Fakultäten, müsstest du alles schließen, weil die haben keine Berechtigung mehr. Steht hier. Darum will das auch ganz, ich will es nicht übertreiben, aber viele wollen das nicht hören, ganz viele gleich gar nicht, weil dann wäre ihr Job gefährdet. Ich sage es mal hart, ich kann alles predigen, die absolute Wahrheit, kann jedem alles beibringen, ich habe nie Angst, dass ich arbeitslos werde geistlich. Wenn Gott das erordnet, dann bist du nicht arbeitslos. Aber sobald du menschlich denkst, wird es schwierig. Jeremia 23, 25 ist eine der gewaltigsten Bibelstellen alttestamentlich, die diese Thematik aufzeigt. Da geht Gott hin, da waren auch Leute, die haben zu menschlichen Mitteln gegriffen. Manchmal kam das aus der Verführung, falsche Prophetien, falsche Träume, falsche Dinge, falsche Eindrücke. Ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen Lügen weissagen. Und sprechen, ich habe einen Traum gehabt. Wie lang soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben und die Propheten die selbst erfundenen Betrug weissagen? Versteht ihr? Es ist nicht nur Okkult, nicht nur Verführung. Es ist oft selbst erfundenes Zeugs. Wisst ihr, wie viel Lehre habe ich des selbst erfundenes Zeugs? Das hat mit der Bibel nichts zu tun. Ich habe jetzt wieder bei einer Reise mit einem jungen Mann diskutiert. Er hat auch so ein paar Sachen gebracht. Dann habe ich ihm gesagt, pass auf. Der Herr Jesus hat nach der Auferstehung der Apostel gesagt, was sie schreiben sollen. 2. Petrus 3, 2. Sagt, du findest in den Lehrbriefen das, was du mir erzählst, nicht. Hat es der Herr Jesus vergessen? Er hat gesagt, es wäre ein lästerlicher Gedanke. Oder hat er es nicht aufschreiben lassen, weil es keine Rolle spielt, weil das, was du sagst, menschliche Erfindung ist? Ich weiß nicht, ob ich es ihm 20 Mal oder 25 Mal habe sagen müssen. Und irgendwann hat er gesagt, ja, ich glaube, jetzt begreife ich es. Dann hat er mich in Ruhe gelassen. Sie haben sie nicht im Sinn, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit zu bringen durch die Träume, die sie einander erzählen, gleich wie ihre Väter meinen Namen vergessen haben über den Baal. Der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, da steht jetzt im Hebräischen, da war, das ist das gleiche wie Logos im Neuen Testament, der verkündige mein Wort, da steht wieder da war, in Wahrheit. Was hat Stroh mit Weizen gemeinsam, spricht der Herr. Er sagt praktisch, da war, das Wort Gottes ist tatsächlich Weizen. Und das andere, das menschliche ist Stroh, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das Wort Gottes ist so brutal, dass es Felsen zerschmettern kann. Es kann das verstockteste Herz zerschmettern, das sich bekehrt, wenn man die Wahrheit predigt. Und jetzt Jeremia 17, 5 habe ich schon 3-4 Mal zitiert, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt, gesegnet ist, wer sich auf den Herrn verlässt. Das ist einfach die Entscheidung. Und dann geht Paulus hin und das muss man sich einmal überlegen. Da wollte ich, ich sage es einmal vorsichtig, wirklich nicht drunter fallen, da würden wir die Hosenbeine schlottern, wenn ich sehe, was da für manche Lehrer kommen. Wisst ihr, ich bin immer noch überzeugt, dass im christlichen Lande und im christlichen Lager der Großteil der Menschen in die Hölle fährt wegen der Kindertaufe. Bin ich immer noch überzeugt, wenn mir einer weismacht, dass man durch eine Kindertaufe magisch-sakramental gerettet wird, was ja völlige Lüge ist, erzählt ja die Pfarrer teilweise im Grab. Galater 1, 9. Wie ich zuvor gesagt habe, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Steht das Wort Anathema in den Bann getan. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Das ist unser Thema. Er sagt, ein wahrer Knecht des Christus verkündigt das Wort der Wahrheit. Ein wahrer Gläubiger lässt das Wort als völlige Wahrheit auf sich wirken und erzeugt dadurch Geist und Leben, weil der Heilige Geist immer Geist und Leben erzeugt durch das. Wisst ihr, jetzt muss ich Entscheidung fällen. Glaube ich im Wort allein oder nicht? Wisst ihr, wenn ihr jetzt einmal anfängt, alle Dinge, die ihr kennt aus der Christenheit, Praxis. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Zu meiner Zeit haben wir immer gesagt, Herr Jesus, bedeckt mich mit deinem Blut, hat geglaubt, damit habe ich Schutz gegen Finsternis mächtig. Entschuldigung, steht nicht in der Bibel. Hat doch, das steht in 2. Mose 12 bei Passa sagen, nee, da steht nur, dass das Blut Jesu vom Zorn Gottes schützt. Und genauso ist, wenn das Blut Jesu mich wäscht, ist der Zorn Gottes gestillt. Gegen die Finsternismächte, Epheser 6, 12, Waffenrüstung. Entschuldigung, also ist eine falsche Praxis. Am Schluss von den Gottesdiensten, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, 4. Mose, der aaronitische Segen. Wir sagen, Entschuldigung, das stimmt nicht. Ich bin gesegnet. Ich kann beten und sagen, Herr, mach, dass bei jedem Wiedergeborenen, der hier drin sitzt, Epheser 1, Vers 3 geschieht, dass dieser Segen, den er schon hat, endlich wirksam wird. Das kann ich beten. Aber ihr versteht, wir haben lauter Praxisbeispiele, wo die Gläubige übers Geschriebene hinausgeht. Wo die Gläubige einfach ihren Verstand und ihre religiösen Gefühle in Praxis umsetzen. Und die Bibel sagt, nein, geht einmal hin und werft alles, was ihr in der Bibel nicht findet, raus. Jede Erklärung, jedes formulierende Wort, alles, was hier ist, theologische Formel, werft sie raus. Und du wirst etwas erleben. Plötzlich wird das Wort lebendig. Zoe, das steht in unserem Text. Es wird lebendig. Es erzeugt Leben. Die Wahrheit bricht durch, bei mir und bei dir. Und plötzlich bist du unabhängig vom Menschen. Plötzlich vertraust du aufs Wort allein. Plötzlich wirst du auch vom Herrn, wenn du aufs Wort allein vertraust, in der Endzeit bewahrt werden. Du wirst nicht verführt werden. Also was wollen wir mehr? Und ich bin überzeugt, dass der Paulus das auch für die Philipper wollte. Darum sagt er das. Sagt, dann werde er euch als der, der auf euch den Dienst tut, nicht zu schanden. Aber es ist eine Entscheidung. Ich muss die fällen. Glaube ich am Wort allein? Glaube ich, dass wirklich alles stimmt? Bruder hat mir mal einen wunderbaren Rat gegeben, hat gesagt, Karl Hermann, der hat einen guten Humor gehabt, hat er gesagt, warum hat der Bibel hinten und vorne einen Deckel? Und gesagt, da hört es auf vorne und da hört es auf hinten. Genau das, was dazwischen ist, gilt. Und was da drüber hinausgeht, Finger weg. Von der bin ich dankbar, dass ich einen Deckel habe. Jetzt müssen wir nur Entscheidung fällen. Was wollen wir? Und dann wird das Wort bei uns, es fängt bei uns an, in der stillen Zeit, Geist und Leben. Dann wird es, wenn du brauchst ja nicht verkündigen, du kannst ja auch Zeugnis geben, wenn du einfach dienst. Ob du verkündigungsmäßig dienst, ob du als Zeuge dienst, sobald du glaubst, dass das Wort Geist und Leben ist und es genauso darbietest, was du in der stillen Zeit empfängst, dann schlägst du. Und dann hast du das, was der Paulus will, hast erfüllt. Und ich glaube, dass man die Bibelstelle so lesen muss, genau was er sagt, sagt er ja für alle, weil er unser Typus ist, unser Vorbild und wir ihn nachahmen sollen. Wir sollen das Wort des Lebens darbieten, genauso soll man vorgehen. Aber es fängt an, in meiner eigenen Einstellung, Römer 12, meine Einstellung im Wort gegenüber. Absolute Wahrheit. Jeder Satz stimmt. Und genauso muss ich es weitergeben. Und dann glaube ich, dass die Wirkung, wo das Wort Gottes, Epheser 1, 17 bis 19 beschreibt, auch passiert. Ich glaube, das passiert. Und dann passiert es. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das fleischgewordene Wort bist. Dass du uns in deiner Gnade das Wort Gottes geschrieben hinterlassen hast, inspiriert vom Heiligen Geist, vollständig Gott gehaucht. Und dass dieses Wort Geist und Leben ist. Und wenn wir dich verkündigen, wenn wir das, was du ganz klar hast, hier aufschreiben lassen, was du auch durch die Apostel aufschreiben hast lassen, wenn wir das einfach kindlich glauben und weitergeben, dass dein Leben entsteht. Und dass Paulus das auch meint, wenn er sagt, biete das Wort des Lebens dar. Für mich das einfach tun. Du weißt, wo jeder von uns steht. Du kannst uns nachgehen und jedem begegnen, dass das wirklich geschieht. Erbarme dich und dafür danke ich dir. Amen.